Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Und mit Beyoncé, die Queen of Hip-Hop, spielt und singt für Disney, den König der Löwen. Großes Thema auch in der Musik- und Hip-Hop-Community in Afrika. Von dort kommt gerade eine Musik, die ihrerseits in die ganze Welt exportiert wird. Die Afrobeats-Musikerin Yemi Alade ist sich sicher.
Ich glaube an eine goldene Zukunft unserer Musik. Heute sind wir Teil einer neuen Generation, die auf Augenhöhe mit den Popstars der ganzen Welt an guter Popmusik arbeitet, die nicht mehr unter den Tisch fallen kann. Ich glaube an die Evolution unserer Musik. Ich sage bewusst nicht Revolution, aber die Evolution unserer Musik passiert und du kannst sie im Fernsehen mitverfolgen.
Und im Radio natürlich. Was sich gerade an wirklich überraschenden Entwicklungen in Sachen Afrobeats tut, das ist gleich eins unserer Themen hier im Kompressor. Herzlich willkommen. A$AP Rocky nennt sich dieser kommerziell sehr erfolgreiche amerikanische Rapper, der dieser Tage auch hierzulande als Headliner großer Festivals hätte auftreten sollen. Hätte, denn daraus wird vorerst nichts. A$AP Rocky sitzt nämlich seit Ende Juni in Schweden in Untersuchungshaft. Nun hat sich aus überraschender Ecke Hilfe angeboten. Der amerikanische Präsident höchst selbst hat bei Schwedens Regierungschef angerufen und um vorläufige Freilassung des Rappers gebeten. Auch für eine Kaution wollte Trump bürgen. Warum sich Trump plötzlich für einen schwarzen Rapper einsetzt, über diese verblüffende Meldung spreche ich jetzt mit der Musikjournalistin Miriam Davutwandi. Schönen guten Tag.
Hallo.
Warum wurde A$AP Rocky überhaupt verhaftet? Da gibt es ja offenbar, sagen wir, zwei Lesarten.
A$AP Rocky war in eine Schlägerei verwickelt und sitzt jetzt in Haft wegen Körperverletzung, wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Man sagt ihm aber nach, dass seine Absichten quasi edle Absichten waren, weil er wohl diese Person, die er verletzt hat, weil er vorher zwei Frauen verteidigen wollte, die begrapscht wurden. Und weil er angeblich auch in Selbstverteidigung gehandelt haben soll.
Aha. Also sozusagen der Rächer der Enterbten, ein Robin Hood. Aber es gibt auch ein Videomaterial, das diesen Vorfall mitschneidet, oder?
Genau, es gibt ein Video, wo man A$AP Rocky und Leute aus seinem Team sieht, wie sie tatsächlich einen Mann zu Boden stürzen.
Und wie ist Ihre persönliche Lesart dieser Ereignisse?
Für mich ist es eindeutig, dass er diese Menschen körperlich verletzt. Trotzdem weiß man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch zu wenig. Zumal man einfach nicht vergessen darf, dass A$AP Rocky als schwarze Person in Schweden, dass da natürlich immer was Politisches mitschwingt. Und man sagt auch, und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Härte der bisherigen Strafe und man sagt auch, dass seine Zeit im Gefängnis gerade besonders hart ist, dass er in ein besonders hartes Gefängnis gekommen ist, dass das auch unverhältnismäßig ist zu dem, was passiert ist.
Hm. Nun hat sich Donald Trump also eingemischt und er selbst gibt an, seine Frau Melania habe ihn auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Ist denn Melania bekannt als großer Rap-Fan oder wer, denken Sie, könnte sonst noch dahinter stecken?
Das ist ein bisschen komplex. Da steckt nämlich nicht nur seine Frau Melania dahinter, sondern auch Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West. Kanye West ist mit A$AP Rocky sehr gut befreundet. Der wiederum hat auch ein längeres Verhältnis mit Donald Trump, ebenso Kim Kardashian. Und Kim Kardashians Vater wäre auch berühmter Anwalt. Sie selber studiert gerade Jura und hat schon in der Vergangenheit mit Donald Trump versucht, diverse Menschen aus Gefängnissen zu holen. Und ich glaube, das ist gerade so ein Dreiecksding zwischen den dreien.
Mhm. Kann man ungefähr klären, wie Trump sonst zur Hip-Hop-Kultur steht und wie die Hip-Hop-Kultur auch zu ihm? Also anders gefragt, schadet es nicht vielleicht sogar jemandem wie A$AP Rocky und seinem Gangster-Image, wenn ausgerechnet Trump sein Fürsprecher wird?
Also die Hip-Hop-Kultur war Trump gegenüber extrem positiv eingestellt, bevor er Präsident wurde, beziehungsweise bevor er überhaupt in die Politik ging. Er war eigentlich seit den 90ern ein Bild für Reichtum, für sozialen Aufstieg und wurde in unzähligen Songs erwähnt. Seit man aber weiß, wie er politisch eingestellt ist, ist die Rap-Szene, die natürlich zu einem allergrößten Teil aus Latinos und Afroamerikanerinnen besteht, es sind natürlich alle keine großen Fans mehr von Donald Trump. Ich glaube nicht, dass das A$AP Rockys Gangster-Image schadet. Eher andersrum, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig für die meisten, dass Donald Trump das gerade nur macht, um Stimmen von Wählergruppen zu bekommen, die er sonst nicht erreicht. Und das sind eben Hip-Hop-Fans und Afroamerikanerinnen.
Donald Trump setzt sich überraschenderweise für den Rapper A$AP Rocky ein, der in Schweden nach einer Schlägerei in Untersuchungshaft sitzt. Miriam Davutwandi ist Musikjournalistin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Unter dem Label Afrobeat, da verbirgt sich eine, ja, man kann schon fast sagen, altehrwürdige afrikanische Mischung aus Funk und Protest. Das neue dicke Ding heißt Afrobeats im Plural und das steht für einen ganz anderen Lifestyle, für exzessiven Konsum, für viel Bling-Bling und für die neuesten technischen Gadgets. Dass dieses Genre inzwischen weltweit für Furore sorgt, das hängt maßgeblich an den flankierenden Musikvideos. Hauptproduktionsort ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, Nigeria. Und in München bin ich jetzt mit dem Musikjournalisten Georg Mills verbunden. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie haben die Afrobeats-Szene schon länger im Blick. Wie würden Sie die Ästhetik dieser Videos beschreiben? Geht es da wirklich vor allem um Glamour und Oberfläche?
Klar, Glitz und Glamour ist natürlich schon ein zentrales Thema. Was will man erwarten in einem reichen Ölstaat wie Nigeria, wo die Kluft zwischen Reich und Arm kaum größer sein könnte? Ja, wer damit Musik den Durchbruch schafft, spürt natürlich einen starken Druck, das allen zeigen zu wollen, dass er es aus der Armut eben rausgeschafft hat. Aber die entscheidende Frage ist natürlich auch, auf welche Weise und Art dieses Prestige und der kommerzielle Erfolg in den Musikvideos aufgegriffen wird. Also Musikvideos mit längerer Halbwertszeit haben da ganz oft innovative und charmante Wege gefunden, mit Comedy-Elementen oder auch selbstironisch afrikanische Mentalitäten auf die Schippe zu nehmen.
1 year I'll be back, I promise you.
1 year is too long.
See, it's abroad too. Let me just go. I promise you I'll be back. 1 year. You know I love you.
I love you too.
Ja, das ist das Intro eines von mir favorisierten Musikclips aus Nigeria. Bank Alert heißt der Song und kommt von dem Zwillingspärchen P-Square. Ja, der handelt vom sozialen Aufstieg des Sängers über den Umweg nach Europa. Der Sänger gesteht einem Mädchen seine Liebe, aber auch, dass er eben nach Europa gehen möchte. Als der Vater das mitbekommt, fackelt er nicht lange, haben wir am Ende gehört, und greift zur Machete und jagt den Jungen in die Flucht. Ja, und dann Schnitt. 5 Jahre später wird eingeblendet und der Sänger sitzt erfolgreich als Businessman im Landeanflug auf Lagos in einem Privatjet und macht jetzt sich im Anschluss mit einer Autokolonne von SUV-Jeeps auf zum Elternhaus seiner Jugendliebe. Dort angekommen bricht spontan ein Willkommensfest aus. Ja, die Mutter ist außer sich vor Freude und auch der Vater fällt in Trance, ja. Und die Tochter kann es nicht fassen, wer sich da ihr erbarmt. Und ja, der Refrain des Songs besingt eben diesen ganz frischen Geldsegen. Ja,
Bank Alert. Ja. Bank Alert, das ist schon so ein toller Titel, ne?
Das ist der Scheck, der quasi nicht geblockt wird, sondern eben durchgeht und eben diesen Geldsegen beschert. Und P-Square sind die Vorreiter der aktuellen Welle an Afropop aus Nigeria. Mit ihrem Video zeigen sie eben ein ganz charmantes Bild, wie sich eben Prestige und romantische Liebe durchaus vereinen lassen.
Georg Mills, Sie haben in Lagos die Studios wirklich wichtiger Musikvideoproduzenten besucht. Unter welchen Bedingungen wird da gearbeitet? Wie können wir uns die Arbeit da vorstellen?
Naja, am meisten hat mich beeindruckt eigentlich, dass da eine Handvoll von Produzenten ganz auf eigene Faust sich ein Riesenimperium aufgebaut haben. Clarence Peters ist einer von ihnen, ja, Sohn einer berühmten Musikerfamilie, hat hier einige der größten Hits des Kontinents inszeniert in seinem improvisierten Studio im Hinterhof mit ganz einfachen Mitteln. Gut, die Arbeitskraft in Nigeria ist jetzt nicht unbedingt teuer, aber da sind natürlich ganz zentrale strukturelle Hürden zu überwinden. Das beginnt schon bei der Stromversorgung. Ständig laufen die Dieselgeneratoren im Hintergrund, wenn Clarence da auf Aufnahme drückt. Mir hat er erzählt, mit was für Druck und Verantwortung er im Arbeitsalltag konfrontiert wird.
I shot with Flavor and Fino in the East. When Fino came, the floor.
Wir haben im Osten Nigerias ein Konzert von Flavor und Fino gedreht. Als Fino auf die Bühne kam, tobten die Leute, der Boden vibrierte. Ich konnte mein eigenes Wort nicht verstehen. Es war so, als wäre Michael Jackson von den Toten auferstanden. Und das ist keine Übertreibung. Die Leute waren völlig außer sich und wir mussten den Dreh in 30 Minuten abschließen. In Lagos ist es noch mal krasser. Wenn wir jetzt hier vor meiner Tür den Rapper Olamide filmen würden, müssten wir tonnenweise Geld für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Es würde keine 30 Minuten dauern, bis aus allen Himmelsrichtungen Fans aufkreuzen. Das kann schnell zu Konflikten führen, sich hochschaukeln und blutig, ja sogar tödlich enden. Natürlich geht man aber bei einer Produktion nicht immer vom Extremfall aus.
Ja, Clarence Peters ist hier, einer der renommiertesten Musikvideoproduzenten, berichtet aus seinem stressigen Arbeitsalltag, während er vor zwei Flatscreens sitzt, auf seinem Chefschneideplatz, in seinem vollklimatisierten Arbeitszimmer.
Wie ist es denn eigentlich Popstars in Nigeria gelungen, sich eben nicht nur in ganz Afrika zu etablieren, das allein ist ja schon eine Leistung, sondern auch wirklich inzwischen weltweit im Popgeschäft mitzuspielen? Wie haben die das geschafft?
Ja, also die Musik- und Videoproduktion, muss man wissen, haben in den letzten Jahren einen gewaltigen Sprung erlebt, vor allem durch die Verwendung neuer Technik. Bei Clarence Peters stehen zahlreiche Kamerakräne rum, Schienen, Videodrohnen. Ja, im Gespräch hat er auch nochmal hervorgehoben, eben die Verwendung neuester Technik, wie wichtig die ist, dass die sich selbst auf das Selbstbild der ganzen Gesellschaft ausprägen würde.
Peaceware were part of the first camcorder to Pinnacle.
Künstler wie P-Square haben vor 10 Jahren ihre Musikvideos noch mit Camcordern geschossen. Heute gibt es die 7- und 5D-Kameras. Sie sind super handlich und verwenden Linsen, von denen wir damals nie geträumt hätten. Sie liefern gestochen scharfe Bilder. Diese neue Optik hat auch neue Trends in der Mode ermöglicht. Plötzlich präsentieren sich Künstler wieder in afrikanischen Stoffen und die Arbeit mit Stylisten ist heute zum festen Standard geworden, weil es sich lohnt. Meine Spezialität liegt in guter Belichtung. Gerade bei dunklen Gesichtern lassen sich so Nuancen und Schattierungen rauskitzeln, die mehr Emotionen vermitteln und nicht wie zuvor in der Dunkelheit verschwinden. Deshalb nennt man mich auch den Prince of Darkness.
Label the name Prince of Darkness.
Der Prince of Darkness, Clarence Peters, sehr schön. Georg Mills, wie steht's eigentlich um die Rolle der Frauen in diesen Musikvideos? Also wenn man das hört, bling bling, Gadgets, beschränkt sich Clarence Peters da auch so eher auf die, weiß ich, hüftkreisenden Bikini-Mädels als Statussymbol oder ist da wirklich vielleicht auch Raum für selbstbestimmte Rollenbilder?
Durchaus, also da muss er auch grinsen bei der Frage. Er würde die Künstler schon zu neuen Narrativen ermutigen, sagt er, auch um ein neues Frauenbild zu fördern, aber er sieht sich da durchaus auch als Dienstleister den ökonomischen Interessen seiner Kunden verpflichtet. Anfangs wäre das Geschäft mit den Musikvideos für ihn sowieso nur als Zwischenlösung gedacht geworden, denn eigentlich wollte er anspruchsvolle Spielfilme machen, Nollywood ein bisschen auf modern sozusagen, doch dann explodierte das Geschäft mit den Musikvideos. Heute wollen alle Musikvideos aus dem Hause Peters haben. Für umgerechnet 8.000 kann man das machen, 8.000 Euro. Ja, mehr als 100 solcher Clips setzt Clarence Peters mit seinen 5 Mitarbeitern und 30 Helfern, die er um sich schart, jedes Jahr um. Darunter befinden sich auch die größten Popsongs des Kontinents, wie Oju Elekba von Wizkid, Techno mit Panna oder auch ja, der große Durchbruch des Pop-Giganten Davido mit Duro.
Und finden sich unter diesen Beispielen, unter diesen diversen Clips möglicherweise denn aber auch mal Beispiele eben für starke Frauenbilder?
Ja, tatsächlich. Deshalb wahrscheinlich auch das Grinsen in seinem Gesicht, weil er hat nämlich das prominenteste Beispiel im zeitgenössischen Pop Afrikas für Female Empowerment geliefert, zusammen mit Yemi Alade mit dem Song Johnny.
Das ist es also, Yemi Alade, Johnny. Um was geht das hier ungefähr?
Ja, der Song ist durch die Decke gegangen 2014. Darin stellt die 30-jährige Sängerin gemeinsam mit einem Fernsehjournalisten einen jungen Mann in einem Dorf nach, der sich eben Johnny nennt und gleich mehrere Frauen einen Heiratsantrag unterbreitet haben soll, obwohl eine andere wiederum von ihm schwanger ist. Ja, der Song ist das meistgesehene Musikvideo des Kontinents und mit satten 100 Millionen Klicks.
Wow. Heißt, man kann also davon ausgehen, es gibt eine ganz klare Nachfrage nach diesen neuen Rollenbildern.
Ja, also das würde man vermuten, wenn man diese Klickzahlen sieht. Dennoch stehen eben die kommerziellen Interessen einem fortschrittlichen Bild immer wieder im Weg. Yemi Alade hat mir erzählt, was ihre Strategie da ist im Umgang mit der Männerdomäne.
In einer Industrie, die von Männern dominiert wird, musst du bereit sein, deine reizenden Miniröcke zu Hause zu lassen und in Klamotten von Jungs springen, um zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Und genau das ist es, was ich mache. Wenn du glaubst, ich bin ein Kerl, ich bin der König der Königinnen.
If you think I'm a guy, I'm the king of queens.
Ja, Yemi Alade gibt sich kämpferisch wirklich eine unglaublich starke Persönlichkeit, clever und hat viel Humor. Ja, und sie hat es geschafft, was wenige eben in der Musikindustrie Nigerias gelingt, die Spannung zwischen Sexappeal und Empowerment aufrecht zu erhalten. Und damit nimmt sie eben eine ganz entscheidende Rolle für die afrikanische Gesellschaft ein.
Georg Mills über die Musikszene im nigerianischen Lagos und die Tatsache, dass sich auch hier ein Blick hinter die super kommerzielle Showkulisse des Business lohnt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute voll mit Nora Hofbauer.
Das Ratespiel Just One ist Spiel des Jahres. Es ist eine Variation des bekannten Spiels Tabu, bei dem Begriffe erraten werden müssen. Die Jury würdigt die geniale Einfachheit. Es handelt sich um einen Geistesblitz kommunikativer Spielfreude, hieß es. Neben dem Spiel des Jahres wurde auch das Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet. Flügelschlag heißt der Gewinner. Die Jury sprach von einem nahezu makellosen Gesamtkunstwerk. Überreicht wurde der Preis von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin, die die Relevanz von analogen Spielen betonte.
Wer errät, was der andere Spieler plant und denkt, ist klar im Vorteil. Nicht zuletzt deshalb gewinnt in einer zunehmend digitalen Welt, in der Skeptiker dieser Entwicklung einen Verlust der Empathie, des Zuhörens und der direkten Kommunikation beklagen, das analoge Spiel an Bedeutung und Relevanz.
Das Staatsministerium für Kultur und Medien unterstützt Kulturprojekte gegen Extremismus mit rund 6,5 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten, in denen junge Menschen ihre Medienkompetenz ausbauen können und auf Initiativen, die sich der kulturellen Integration widmen. Eine der von dem Staatsministerium geförderten Initiativen ist zum Beispiel das Online-Projekt WISE, Jugendkulturelle Antworten auf islamistischen Extremismus. Wir haben zwar erst Juli, aber bereits jetzt haben Weihnachtsmänner und Frauen aus aller Welt in Dänemark die Weihnachtszeit eingeläutet. Dutzende weißbärtige Männer und mit roten, weißen Ringelsocken ausgestattete Weihnachtsfrauen machten eine Bootstour durch die dänische Hauptstadt. Auch Väterchen Frost, Rentiere und Elfen waren mit dabei. Anlass des bunten Treibens ist der alljährlich veranstaltete Weltkongress der Weihnachtsmänner, der zurzeit in Kopenhagen stattfindet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Tabubruch, Schock, Provokation, all das kann und soll Kunst häufig sogar auslösen. Aber wie und wo funktioniert das überhaupt noch in einer Zeit, in der alle Grenzen ausgetestet zu sein scheinen? Unsere Korrespondentinnen und Autoren haben Menschen porträtiert, die mit ihrer Kunst in ihrer jeweiligen Heimat für Diskussionsstoff sorgen. In unserer Serie »Wo Kunst noch wehtut« stellt Ihnen Gesine Dornblüt heute den russischen Künstler Ilja Rasputinow vor.
Sein Körper ist über und über tätowiert, von den Fußrücken bis zum Hals. Es sind großflächige, teils schwarze, teils bunte Figuren, Gesichter. Auf seinen Fingern stehen Buchstaben. Bald er die rechte Faust, steht da ein Imperativ, Люби, auf Deutsch Liebe. Seine Ohrmuscheln zieren Spinnweben.
Ich bin jetzt 25. Das erste Tattoo habe ich mir mit 18 stechen lassen und es hat ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich voll war. Seit einigen Jahren tätowiere ich lieber andere.
Die Rede ist von Ilja Rasputinow. Rasputinow ist sein Pseudonym. Übersetzt heißt es der Verzierte.
Den Namen habe ich offiziell angenommen. Er steht auch in meinem Ausweis. Ich habe mir gesagt, der Name wird mir im Leben helfen.
Ilja, der Verzierte, lebt in Moskau, hat dort ein eigenes Tattoo-Studio. Er begreift sich als Meister des politischen Tattoos.
Ich mache Tattoos zu den Themen, die mich beschäftigen. Es ist nicht so, dass ich morgens nach dem Aufstehen den Fernseher einschalte, Nachrichten gucke, zum Beispiel zur Ukraine, und das dann zeichne. Aber wenn ich etwas sehe, was ich als ungerecht empfinde, dann lasse ich meine Emotionen auf Papier oder aufs iPad fließen. Besonders beschäftigt mich das Thema Meinungsfreiheit, besser gesagt ihr Fehlen in Russland, also Zensur. Ich habe zum Beispiel ein Tattoo entworfen mit einem Kopf in einer Sturmhaube. Anstelle der Augen steht dort das Wort Wahrheit, anstelle des Mundes das Wort Zensur. Der Mensch sieht die Wahrheit, kann sie aber nicht aussprechen, wegen der Zensur.
Auf seinem eigenen Körper trägt Raspis Neu allerdings nur fremde Motive. Darunter mehrere traditionelle Tattoos aus dem kriminellen Milieu.
Sie sind 100% original, so wie sie die Gefangenen in früheren Jahrhunderten gestochen haben.
Er zieht sein Shirt hoch, entblößt den schmalen Rücken. Eine Frau ist da zu sehen, madonnengleich. In der einen Hand trägt sie ein orthodoxes Kreuz, die andere ruht auf ihrem Bauch. Darunter der Schriftzug: Geboren für Qualen, Glück brauche ich nicht.
Im Gefängniskontext kann ein Tattoo verschiedene Bedeutungen haben. Dieses kann bedeuten, dass der Mensch, der es trägt, aus einer Adoptivfamilie stammt oder seine Eltern verloren hat. Ich wurde auch adoptiert. Für mich hat das eine besondere Bedeutung.
Die Lager- und Gefängniswelt in Russland ist eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen, einem eigenen Slang, eigenen Symbolen.
Man kam in die Zone, da gab es jemanden, der tätowieren konnte, und dem sagte man, was er abbilden sollte oder nach welchen Paragraphen man verurteilt wurde. Der Künstler hat dann direkt auf der Haut mit der Nadel gezeichnet. Das konnte 5 oder 10 Jahre dauern. Früher dienten all diese Tattoos als eine Art Pass. Die Häftlinge wurden ja verlegt. Wenn einer eine Autorität war, bekam er das Tattoo einer Autorität. Wenn er dann in ein anderes Gefängnis verlegt wurde, sahen alle gleich, was für ein Typ das ist. Wenn einer schwul und deshalb ausgestoßen war, wurde ihm ein bestimmtes Tattoo mit Gewalt gestochen. Jetzt gibt es das nicht mehr in der Form. Ich habe mir diese Tattoos stechen lassen, damit diese Traditionen nicht aus dem Gedächtnis verschwinden. Das gehört zu unserer Geschichte. Und an die muss man erinnern. Die Geschichte ist nun mal nicht immer angenehm.
Damit setzt er ein Zeichen gegen die Vergangenheitsverherrlichung der russischen Geschichtspolitik. Und nicht nur das. Sein Körper ist im konformistischen Russland eine Provokation.
Zum Teil ist das so. In Russland verachtet man Tätowierte, selbst wenn sie künstlerisch hochwertige Tattoos tragen. Die Leute leben mit Stereotypen. Gerade alte Leute denken, wenn sie jemanden mit Tattoos sehen, sofort, der hat wohl im Gefängnis gesessen. Diese Stereotypen werden erst mit der Zeit verschwinden.
Wo Kunst noch wehtut, der russische Künstler Ilja Raspisnoi, präsentiert und porträtiert von Gesine Dornblüt.
Fundstück.
Das Abbilden des eigenen Lebens ist ein Bedürfnis des Menschen, von Höhlenmalereien in der Steinzeit bis zu Selfies und Instagram. Als Ende der 20er Jahre der Tonfilm aufkam, merkte der Berliner Regisseur Walter Ruttmann, dass damit auch alles Hörbare der Welt zu Material wurde. Der mit dem Bild aufgenommene Ton konnte einfach mit einer Schere zerschnitten und montiert werden. Ruttmann beschloss, auf diese Weise ein Porträt von Berlin zu machen. Sein 11-minütiges Stück Wochenende von 1930 ist der Beginn einer akustischen Kunst, deren Material lediglich aus Field Recordings besteht.
Hallo, Fräulein. Bitte Dön auf 42 40.
Erlkönig.
Ich verbitte mir das!
Bitte.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der
Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Dön auf 42. Vier.
4 mal 4 ist.
Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung.
Bitte erlauben Sie mir doch.
Und erlauben wir uns?
Erlauben Sie mal.
Wie ebenso dringend wie höflich.
Hallo, Fräulein.
Mein Sohn.
Aber Fräulein,
Mein Sohn. Es ist
zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo.
Mein Vater.
Hallo.
Original Walter Ruttmann Soundfundstück von unserem Soundsammler und Jäger Paul Paulun ausgebuddelt. Unter dem Motto A Brave Postcolonial World stellt das Festival Plataforma Berlin iberoamerikanische Künstlerinnen und Künstler vor. Diskussionen, Dokumentarfilme, Videokollagen und vor allem Tanz sollen einen Dialograum zwischen den Kontinenten eröffnen, in dem die wichtigsten Themen unserer Zeit stattfinden. Der erste Teil, der fand jetzt am Wochenende im Berliner Radialsystem statt. Für uns war Elisabeth Nehring dabei.
Im zitronengelben kurzen Kleid sitzt sie da, mit einem hoch aufragenden blauen Federschmuck auf dem Kopf, klein, aber voller Energie. Sonja Gujajara, die brasilianische Umweltaktivistin und erste indigene Kandidatin im Wahlkampf um die Vizepräsidentschaft in Brasilien im Jahr 2018. Auf dem Panel Please Do Disturb, Climate, Chaos, Dance and Activism setzt sie gleich den Ton für das diesjährige Plataforma-Festival. Politisch, kämpferisch und zugleich bemüht um die Vermittlung indigener Lebensweisen und Philosophien.
Nós, povos indígenas, temos na dança.
Wir sehen im Tanz mehr als eine physische Bewegung. Für uns bedeutet Tanz auch die Seele zu bewegen und sie mit dem Körper zu verbinden. Aber viele unserer kulturellen Aktivitäten werden von der Regierung brutal attackiert. Und die Situation ist besonders schwierig, weil die Befehle dazu von der höchsten Autorität, dem Präsidenten selbst, kommen.
Der inzwischen nicht mehr ganz so neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der von der Militärpolizei ein immer brutaleres Vorgehen fordert, die Waffengesetze gelockert und bereits am zweiten Tag seiner Amtsinhaberschaft das Kulturministerium abgeschafft hat, kommt in der Diskussion noch einige Male vor. Aber nicht erst seit er an der Macht ist, sieht sich die indigene Bevölkerung Brasiliens Repressalien ausgesetzt.
They are in a permanent state of resistance.
Die Indigenen befinden sich in einem permanenten Widerstand. Sie sagen nicht, wir sind bereit zu kämpfen, sondern wir befinden uns bereits im Krieg. Sie wollen das Wissen ihrer Vorfahren, ihrer Kultur und vor allem die Natur, die sie umgibt, bewahren und schützen. Tanz ist dabei Teil ihres Widerstands, Teil des Krieges, aber auch dazu da, sich mit der Natur und den Vorfahren zu verbinden.
With nature, with the ancestors.
Die kolumbianische Choreografin Marta Incapié-Sherry hat das Plataforma-Festival kuratiert und selbst zu den Lebensweisen indigener Gemeinschaften geforscht. Besonders eindrücklich zeigt sich deren Verbindung von Tanz und Natur in dem von ihr eingeladenen Film Híbridos, The Spirits of Brazil, von Priscilla Telmon und Vincent Moon. Ohne Kommentar, ohne Erklärung begleitet die Kamera verschiedene religiöse und alltägliche Zeremonien und Praktiken in verschiedenen Regionen Brasiliens. Vom Katholizismus bis zu wenig bekannten Kulten wie Umbanda und Candomblé. Die beiden Filmemacher kommen den Menschen in ihren mystischen, tranceartigen Zuständen sehr nah. Fast wirkt es, als könnten wir auf diese Weise daran teilnehmen, ohne rational oder intellektuell zu verstehen, was wir sehen.
Der Umgang der Indigenen mit der Natur ist einfach und demütig. Es gibt dort kein Verlangen, immer mehr zu besitzen, als man auf einfache, direkte Weise bekommt. Natürlich nehmen sie auch von der Natur, aber niemals mehr als nötig. Sie ehren, was sie bekommen, und geben immer etwas zurück, zum Beispiel in Form von Ritualen. In dieser Haltung erkenne ich eine ausgeprägte Großzügigkeit und Dankbarkeit.
Die Bedrohung dieser Lebensweisen wird auf dem Plataforma-Festival auch auf der Bühne deutlich. Zum Beispiel in der installativen Performance Híbridos, in der mit atmosphärischen Bildern eine postapokalyptische Welt evoziert wird.
Oder auch in dem großartigen Duett Der leere Körper des mexikanischen Kollektivs Cuatro Pos Cuatro, in dem zwei Performer den Mächten des Sounds ausgesetzt sind. Wenn die beiden versuchen, sich gegen das Kratzen und Knirschen von Metall zu wehren und ihm motorisch doch folgen müssen, meint man darin, eine real erfahrene Gewalt zu erkennen. Dazu muss man noch nicht einmal wissen, dass die Schwester eines Tänzers aufgrund ihrer politischen und kulturellen Aktivitäten vor einigen Jahren in Mexiko ermordet wurde. Die Körper sprechen für sich und machen das Unsagbare der Gewalterfahrung sichtbar.
Elisabeth Nering über das Plataforma Festival, das am kommenden Mittwoch bzw. Wochenende im Berliner Dock 11 weitergeht.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.